Auf einer Hochzeit erlaubte sich ein Trauzeuge einmal einen Scherz. Er schrieb dem Bräutigam mit weißer Farbe heimlich etwas auf die Schuhsohlen. Als es bei der Hochzeit dann zu der offiziellen Trauhandlung kam, kniete sich das Brautpaar nieder. Und die gesamte Hochzeitsgesellschaft, sie konnte auf den Schuhsohlen des Bräutigams lesen: Help me, hilf mir. Ein gewagter Scherz. Doch zugegeben, es ist eigentlich schon nah dran an dem, wie die Bibel in das Thema Partnerschaft einsteigt. Das erste Wort, das die Bibel in Bezug zur Frau wählt, ist Hilfe. Hilfe. Doch in der Bibel ist es kein Hilferuf und auch kein Seufzer und erst recht kein schlechter Scherz. Hilfe ist hier ein Ausdruck der Wertschätzung. Darum habe ich die Predigt überschrieben: Hilfe, die Frau ist wichtig. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 2, die Verse 18 bis 23. 1. Mose Kapitel 2, ab Vers 18. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie die lebenden Wesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er aus dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zu dem Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Wir finden hier die bekannte Geschichte, wie und warum Gott die Frau geschaffen hat. Was passiert ihr? Wie kann man das zusammenfassen? Eva wurde geschaffen, weil Adam einsam war. Adam hatte all die Tiere betrachtet und benannt, und da merkte er, dass all die Tiere Partner haben, nur er hat niemanden, der zu ihm passt. Da wurde Adam sehr traurig und er fühlte sich ganz einsam. Gott sah, dass es Adam nicht gut geht, und darum entschließt er sich doch noch einen weiteren Menschen zu schaffen, die Frau. Er lässt Adam in einen tiefen Schlaf fallen, entnimmt ihm eine Rippe und formt Eva daraus. Ist das eine richtige Zusammenfassung dieser Geschichte? Nein, ehrlich gesagt nicht. Und wenn dir nichts aufgefallen ist, was vielleicht fehlerhaft sein konnte, dann hör ganz besonders gut zu. Kleine Fehler machen oft einen großen Unterschied im Verständnis des ganzen Textes. Zwei Punkte wollen wir nun gemeinsam betrachten. Erstens, nicht gut, der Mensch ist alleine. Und zweitens, nicht schlecht, die entsprechende Hilfe. Nicht gut, der Mensch ist alleine. Nicht gut ist die erste negative Bewertung in der Schöpfungsgeschichte. Die erste negative Bewertung in der Bibel. Erinnert ihr euch, welches Urteil im ersten Kapitel immer und immer wieder wiederholt wird? Und siehe, es war gut. Siehe, es war gut. Siehe, es war gut. Jeder einzelne Schöpfungstag wird so beschrieben. Immer wenn Gott etwas Neues schuf und er es betrachtete, dann gab es das Urteil gut. Wie kommt es denn plötzlich zu diesem verstörenden Urteil nicht gut? Gleich zu Beginn unseres Predigtextes. Nicht gut, was ist damit gemeint? Dies zu verstehen ist absolut entscheidend für das Verständnis dieses Textes. Zunächst einmal müssten wir beachten, anders als in dieser fehlerhaften Zusammenfassung, Gott beurteilt, nicht Adam. Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gottes Urteil gründet nicht auf Adams Gefühlen, nicht auf seinen emotionalen Empfindungen, dass Adam sich so allein, so einsam gefühlt hat. Adam hat sich noch gar nicht beklagt, als Gott dieses Urteil fällt. Nein, das Urteil, nicht gut, basiert auf Gottes Plan mit dem Menschen. Der Grund für das Urteil ist nicht Adams Wunsch, sondern Gottes Weisheit. Anders als dieser Text häufig verstanden wird, ist Adam nicht der Prototyp eines verzweifelt einsamen Junggesellens. Nun, es kann sehr schmerzlich sein und es kann belastend sein, wenn man sich jahrelang einsam und allein fühlt, wenn man sich sehnt nach einem Partner. Doch überleg einmal, wie lange war Adam allein? Eine Woche? Einen Monat? Ein Jahr? 5 Jahre? Alles falsch. Adam und Eva wurden an einem und demselben Tag geschaffen. Das wissen wir aus 1. Mose 1, Vers 27. Da lesen wir vom 6. Schöpfungstag. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Adam wurde am 6. Tag geschaffen. Aus Staub gebildet. Mit Atem des Lebens eingehaucht. Und am selben Tag setzte Gott Adam in den Garten Eden. Und am selben Tag gab er ihm den Auftrag zu arbeiten und den Bund Gottes zu halten. Und am selben Tag benannte Adam die Tiere, die Gott zu ihm brachte. Und eben an diesem selben Tag schuf Gott auch Eva aus der Rippe des Mannes. Es war alles an einem Tag. Und dazu kein besonders langweiliger Tag. Es war nicht die Erfahrung einer langen Zeit der Einsamkeit, die Gott zu diesem Urteil brachte. Nein, Gott trifft dieses Urteil noch bevor Adam etwas fühlte. Wir können also festhalten, Gott beschließt, bevor Adam wünscht. In 1. Mose 1, Vers 26, da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Es war niemals Gottes Absicht gewesen, nur einen Menschen zu schaffen. Schon bevor er Adam geschaffen hat, hat er auch Eva geplant. Lasst uns Menschen machen. Beide wurden innerhalb eines Tages geschaffen. Und Gott hat die Schöpfung der Frau schon beschlossen, bevor Adam erkannte, dass ihm irgendetwas fehlt. Das finden wir doch auch in unserem Text. Noch einmal, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott hat die Lösung schon bereit. Und es war keine spontane Lösung. Gott reagiert nicht irgendwie kurzfristig auf unerwartete Komplikationen. Von Anfang an hat Gott die Frau mitgeplant. Und darum ist das Urteil, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, kein Eingeständnis Gottes, dass er etwas übersehen hat. Dieses Urteil ist auch keine Beichte. Als wäre ein Teil des Planes Gottes irgendwie falsch oder schlecht gewesen. Oh nein. Das Urteil Gottes, es bezeichnet keinen schlimmen Zustand. Keinen fehlerhaften Zustand. Sondern nur einen Zustand, der in Gottes Augen noch nicht vollendet ist. Es ist nicht gut, weil es noch nicht fertig ist. Habt ihr nicht auch schon einmal von eurer Mutter gehört, warte, bis das Essen fertig ist? Feuer wird nicht probiert. Es ist noch nicht fertig. Und darum ist es noch nicht gut. So wie das Meer ohne Fische und wie der Himmel ohne Vögel, wie Tag und Nacht ohne Gestirne und wie die Erde ohne Lebewesen noch nicht vollendet sind, so ist auch die Menschheit noch nicht vollendet, wenn der Mann allein ist. Doch warum dann diese Geschichte mit den Tieren? Wie passt das in das Bild, dass Adam allein ist und dann werden ihm all die Tiere gebracht und dann heißt es doch noch sogar, dass da keiner unter den Tieren war, die passend waren für Adam. Gott belehrt Adam anhand der Tiere, er empfiehlt sie nicht als Hilfe. Gott belehrt Adam, aber die Tiere waren niemals als Hilfe gedacht. Was geschieht hier? Gott bringt die Tiere, die er gebildet hatte, zu Adam. Wozu das? Wir lesen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Gott versucht nicht, den einsamen Adam mit einer Zooparade abzulenken. Und er hofft auch nicht, dass er sich ein Haustier aussucht, das dann zum besten Freund des Mannes wird. Adam soll all den Tieren einen Namen geben. Und damit führt er aus, wozu Gott ihm, den Menschen, berufen hat. Der Mensch soll doch über alle Tiere herrschen und sich die Erde untertan machen. Und genau das beginnt hier mit der Namensgebung. Einen Namen verleihen ist eine bedeutsame Handlung. Es drückt aus, dass jemand Macht und Autorität hat über das Benannte. Warum bekam wohl Josef in Ägypten einen neuen Namen? Oder Daniel und seine Freunde, als sie nach Babylon verschleppt wurden. Warum haben die alle einen neuen Namen bekommen? Weil sie den hebräischen Namen nicht aussprechen konnten? Oh nein. Namensgebung ist ein Zeichen der Herrschaft. Ein Zeichen auch der Gunst, aber vor allem ein Zeichen der Herrschaft, ebenso wie bei Abraham und bei Jakob, als Gott ihnen einen neuen Namen gegeben hat. Namen geben signalisiert die Autorität. Und selbst uns ist bekannt, wer darf denn einen Namen verleihen? Nun, die Eltern, die rechtmäßigen Erziehungsberechtigten. Wir können davon ausgehen, dass Adam den Tieren nicht irgendwelche willkürlichen Namen gegeben hat, nicht irgendwelche Witznamen oder oberflächlichen Namen, sondern dass er die Tiere erforscht hat. Dass er sie ganz genau beobachtet hat, dass er ihre Besonderheiten erkannt hat und sie entsprechend benannt hat. Der Name, er zeigte auch aus, dass er verstanden hat, was dieses Tier ist, wozu Gott es geschaffen hat. Sein Verstand war noch vollkommen und nicht durch die Sünde verdunkelt. Wir können nur erahnen, was für mentale Fähigkeiten er hatte, an einem Tag all diesen Tieren einen Namen zu geben und sie zu erforschen. Doch worauf es ankommt, ist, dass er während dieser würdigen und hohen Tätigkeit etwas Wichtiges begreift. Und darum heißt es hier aber für Adam, oder wir können besser übersetzen, für den Menschen, das ist ja das gleiche Wort, Adam heißt Mensch. Für den Menschen fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Adam fand keine Hilfe für den Menschen, die ihm entspricht. Bei all der Erforschung der Tiere, bei dieser Ausführung dieses Auftrages Gottes, da war niemand, der ihm zur Seite stehen konnte. Die Darstellung der Tiere ist ein Lernprogramm. Gott urteilt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und damit auch Adam erkennt, dass er bedürftig ist, dass da noch etwas fehlt im Paradies, dass da noch etwas unvollständig ist, noch unfertig ist. Darum führt Gott hier eine Art Wahrnehmungstraining durch. Und tatsächlich, Adam erkennt, dass Gott ihn im Vergleich zu all den Tieren in einzigartiger Weise geschaffen hat. Und dass er ihn als Mensch über die Erde und über die gesamte Tierwelt gesetzt hat. Und dass es seine Aufgabe ist, sich die Erde untertan zu machen. Eine große Aufgabe, größer als sie Adam allein erfüllen kann. Und das nicht nur in Bezug auf die Vermehrung, dass die Erde gefüllt werden soll mit Menschen. Nein, mit keinem Tier kann er sprechen. Mit keinem Tier kann er geistige, soziale, emotionale Gemeinschaft haben. Hier fehlt etwas Wichtiges. Es fehlt jemand Wichtiges. Es fehlt jemand Einzigartiges, so wie er es ist, ein Mensch als Gegenüber. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es geht nicht um Adams gefühlte oder erlittene Einsamkeit, sondern um Gottes Auftrag und Plan. Um ein Verständnis, wer der Mensch ist und zu welchem Ziel und Zweck Gott den Menschen von Anfang an geplant und geschaffen hat. Und es geht nicht um Adam als einzelne Person allein, sondern um die ganze Menschheit. Es fehlt etwas einzigartig Wichtiges in der Schöpfung. Hilfe! So ist es noch nicht gut. Das ist die Vorlage für die Schöpfung der Frau. Darum zweitens. Nicht schlecht, die entsprechende Hilfe. Letzte Woche haben wir von dem Bund der Werke gehört. Gott hat dem Menschen deutlich gemacht, dass Gott Gott ist und der Mensch ihm untertan ist. Gott hat seine mächtige und starke Herrschaft betont und in diesem Bund sogar den Tod angedroht bei Übertretung seines Gesetzes. Aber nun, nur ein Vers später, sehen wir auch die liebevolle Fürsorge und Versorgung Gottes. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ein Ausspruch voller Güte und Freundlichkeit. Doch in unseren Tagen wird es leider oft als abwertend und diskriminierend verstanden. Die Frau? Eine Hilfskraft für König Adam? Was ist denn das für ein schreckliches Geschlechterverständnis? Dabei müssen wir verstehen, Gott schuf die Frau als Hilfe, nicht als Dienstmagd. Hilfe, Helferin, Gehilfin. Das Erste, was uns vielleicht einfällt, ist, das klingt nach Hilfsjob, nach Hilfskraft für die Arbeiten, für die sich andere zu schade sind. Gehilfin, das klingt doch so niedrig, fast wie Sklavin oder Hausmagd. Doch für den Bibelleser sollte es nicht abwertend und niedrig klingen, ganz im Gegenteil. Das Wort Hilfe heißt auf Hebräisch Eser. Es ist euch vielleicht bekannt durch das Denkmal, das der Prophet Samuel in 1. Samuel 7 aufgerichtet hat. Er nannte es Eben-Eser, das heißt Stein der Hilfe. Da kommt dieses Wort Eser vor. Und wisst ihr auch, warum er es so nannte? Er gab ihm den Namen Eben-Eser und sagte: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Gott war uns eine Hilfe und darum sollte dieses Denkmal eine Erinnerung sein. Gott ist uns eine Hilfe. Oder in der Gebetsstunde letzten Mittwoch haben wir Psalm 70 gelesen. Da betet David am Ende: Ich aber bin elend und arm. Gott, eile zu mir. Mein Helfer und mein Retter bist du, Herr, zögere nicht. Gott, mein Eser, meine Helfer. Außer in unserem Predigtext kommt dieses Wort Eser für Hilfe, für Helfer noch 19 Mal vor. 19 Mal. 15 Mal davon wird Gott als Hilfe angerufen. Einmal wird König David als Hilfe von Gott beschrieben. Und dreimal wird die starke Hilfe beschrieben, auf die sich die Feinde Israels verlassen. Es gibt keine einzige Stelle, in der die Hilfe etwas Niedriges oder Geringes meint. Vielmehr wird an den allermeisten Stellen Gott, der Höchste selbst, mit diesem Titel angesprochen. Gott, mein Eser, meine Hilfe, mein Helfer. Hilfe bedeutet nicht billige Hilfskraft, sondern Beistand und Unterstützung. Da, wo jemand hilfreich umgibt, persönlich beisteht und in der Not oder in Herausforderungen zur Seite steht. Jemand, auf den Verlass ist, gerade da, wo man es nötig braucht. Das ist Hilfe. Das ist Eser. Und was für ein wunderbarer Titel ist das. Ich will ihm eine Hilfe machen. Und als wäre dieses Wort noch nicht deutlich genug, bringt das nächste Wort noch mehr Klarheit. Eine Hilfe, die ihm entspricht. Eine Hilfe in Entsprechung. Daher wissen wir, Gott schuf die Frau als ebenwürdige Entsprechung. Was ist eine Entsprechung? Entsprechung bedeutet, hier stimmt etwas überein. Es ist nicht eine exakte Kopie, es ist kein Duplikat, aber etwas Gleichartiges. Zwei Puzzleteile, die zusammenpassen, sie entsprechen sich. Sie entsprechen sich nicht, wenn das eine groß ist und das andere klein, sondern wenn sie zueinander passen. Wenn es das eine das entsprechende Gegenstück des anderen ist. Und das ist eine hervorragend präzise Beschreibung dafür, dass die Frau gleichwürdig ist, gleichwertig ist wie der Mann, aber nicht vollkommen gleich gestaltet. Mann und Frau sind beide im Bild Gottes geschaffen. Gleichwertig, ebenwürdig. Mann und Frau entsprechen einander. Aber nicht als Duplikat, sondern als entsprechendes Gegenstück. Die Ägypter, sie drückten in ihren Hieroglyphen die Nutzlosigkeit eines Mannes durch einen einzelnen Mühlstein aus. Ihr wisst, Mühlsteine in antiker Zeit gab es nur im Doppelpack. Ein einziger Mühlstein, der konnte kein Mehl mahlen. Aber mit einem passenden Gegenstück verbunden ist er sehr nützlich. Der Mangel des einen wird durch die Gaben des anderen ausgefüllt. Und beide zeigen etwas von der Meisterhand des Schöpfers. Beide sind nützlich im Auftrag des Schöpfers. Ein entsprechendes Gegenstück, eine Hilfe ihm entsprechend. Die Frau ist ein hilfreiches Gegenüber. Jemand, mit der der Mann sprechen und Gedanken austauschen kann. Die versteht und fördert, die Liebe empfängt und erwidert, die Freude schafft und genießt. Die sich mit Gaben und Fähigkeiten einbringen kann, wie sie der Mann nicht hat. Und so etwas von der Herrlichkeit und von dem Bild Gottes reflektiert und ausstrahlt, an dem sich der Mann erfreuen soll. Und Gott dafür preisen soll. Es geht nicht um primitive Bedürfnisbefriedigung des Mannes. Es geht um echte Gemeinschaft in Achtung und gegenseitiger Wertschätzung. Eine Welt ohne Frauen wäre eine Welt mit dem Urteil nicht gut. Doch nachdem Gott den Mann und die Frau geschaffen hat, zu welchem Urteil kommt Gott da? Zu welchem Urteil kommt Gott am Ende des sechsten Tages? War das Urteil, nachdem er neben dem Mann nun auch die Frau geschaffen hat? Naja, zumindest besser als vorher. War sein Urteil, okay, ein Versuch war es wert? Oh nein. 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Aus nicht gut, weil es noch nicht vollendet ist, wird am Ende des sechsten Tages ein sehr gut. Was für ein wunderbares Urteil. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun, da wir besser verstehen, was mit Hilfe gemeint ist und warum Gott diese Hilfe gibt, wollen wir vier hilfreiche Anwendungen entnehmen aus diesem Text. Zum einen, rettende Hilfe, Glaube an Christus. Die Frau ist zur Hilfe des Mannes geschaffen worden. Aber seitdem die Sünde in die Welt gedrungen ist, ist das größte Problem nicht, dass es an einer Entsprechung fehlt, sondern dass Mann und Frau gemeinsam Komplizen der Sünde wurden. Und seither ist der Mensch allein in Bezug auf Gerechtigkeit, in Bezug auf Heiligkeit. Er ist allein in Bezug auf die Gemeinschaft mit dem heiligen und gerechten Gott. Und diesen Mangel kann selbst die Frau nicht ausfüllen. Und diesen Mangel kann keine Unterhaltung und nichts in dieser Welt ausfüllen. Der Mensch ist allein mit seiner Sünde, allein auf sich gestellt und ist unfähig, zu Gott zu dringen, zu Gott zu treten. Ja, der Mensch ist nicht gut in seiner ganzen Wesen geworden durch die Sünde. Aber auch hier hat Gott bereits eine Hilfe geplant. Schon vor Grundlegung der Welt, schon vor dem Sündenfall hat Gott eine Hilfe für den Menschen beschlossen. Eine Hilfe Gottes für Männer und Frauen zusammen. Jesus Christus, unseren Herrn. Und die Hilfe, sie musste uns Menschen entsprechen, damit diese Hilfe wirksam sein kann. Alle Tieropfer der Welt hätten nicht ausgereicht. Darum sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus, als Mensch in diese Welt. In Hebräer 2, ab Vers 14, da lesen wir, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Christus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Vers 17, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus ist uns ein entsprechender Helfer geworden. Eine Hilfe, die uns Sünder entspricht. Indem er Fleisch und Blut angenommen hat, indem er selbst zur Sünde geworden ist, zu einem Fluch geworden ist. Und er allein kann die Sünden von Menschen bedecken. Er allein kann uns wieder in Gemeinschaft mit Gott bringen. Er allein kann ausfüllen, wo uns Gerechtigkeit mangelt, denn er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Und er allein kann unsere Sünde auf sich nehmen, denn er hat mit seinem Tod am Kreuz bezahlt. Er allein ist in allem versucht worden und in allem uns gleich geworden, aber ohne Sünde. Und darum kann er uns helfen. Dieser Jesus ist eine Hilfe, die uns entspricht. Eine Hilfe, die jeder von uns braucht, ob Mann oder Frau, ob Mädchen oder Junge. Er ist die einzige Hilfe, die uns als Sünder entspricht. Und es gibt sogar noch einen ganz direkten Bezug zu unserem Predigttext. In Galater 4 lesen wir: Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Gott gebrauchte eine Frau, die Hilfe des Mannes, um die Hilfe der Menschheit, Jesus Christus, den Sohn Gottes, als Mensch auf diese Welt zu bringen. Jesus, den Helfer und Retter aller Menschen, unseren Eser, unseren Helfer. Darum glaube an Christus. Du hast es nötig. Allein auf dich gestellt bist du wie der Pharisäer, von dem wir gelesen haben in Lukas 18. Der auf sich selbst vertraut. Und Gott urteilt nicht gut, egal wie hoch er sich in seinen eigenen Augen fühlt. Aber da, wo du kommst, wie der Zöllner, und dir auf die Brust schlägst und sagst: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Sei mir ein Versühner. Hilf mir in Christus. Oh, da spricht Gott gerecht. Da kommt Gott durch Christus zu dem Urteil: Sehr gut, tritt ein in die Gemeinschaft Gottes. Nahe herzu zum Thron der Gnade. Rufe zu Jesus: Ich bin elend und arm, Gott, eile zu mir. Mein Helfer und mein Retter bist du. Und eine zweite Anwendung: versorgende Hilfe. Vertraue auf Gottes Güte. Gott wusste schon, was Adam brauchte, noch bevor Adam es selbst erkannte. Ja, Gott musste Adam sogar erst lehren, damit er erkennt, was ihm Gutes fehlt. Und daraus lernen wir: Gott weiß, was wir bedürfen, ehe wir bitten. Das sagt Jesus auch in Matthäus 6, Vers 8, wo er lehrt, dass wir nicht einfach plappern sollten wie die Heiden, nur viele Worte machen im Gebet, sondern: Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott blickt voller Liebe und Freundlichkeit auf seine Kinder herab und er weiß, was uns fehlt. Er weiß, was wir wirklich brauchen. Gott weiß, was gut ist. Und er weiß auch, was nicht gut ist. Manchmal versorgt er, noch bevor wir den Mangel spüren. Und manchmal spüren wir den Mangel und wir fragen uns: Wann wird Gott eingreifen? Wann hilft Gott denn meinem Mangel aus? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Sieht Gott es nicht? Nun, dieser Ausspruch wird zu oft und zu oberflächlich Männern und Frauen entgegengehalten, die wirklich unter jahrelanger Einsamkeit leiden. Die sich fragen: Sieht Gott meinen Mangel nicht? Hört Gott mein Gebet nicht? Nun, es mag Zeiten geben, wo Gott für einen Mann oder für eine Frau in Bezug auf die Ehe urteilt, es ist gut, wenn er oder sie alleine ist. Wir finden einige Beispiele in der Bibel. Aber hier wird die Gemeinschaft in Familie, in Gemeinde, unter Freunden und Geschwistern umso wichtiger. Dass die eine Form des Alleinseins nicht völlige Einsamkeit bedeutet. Doch dieser Text, er soll uns dazu ermutigen, auch wenn wir nicht alle Dinge erkennen und nicht alle Dinge verstehen, die Umstände, in denen wir uns befinden. Gott weiß, was gut ist. Welchen Mangel oder Schmerz, welche Lücke oder Traurigkeit du auch gerade erlebst. Lass dich vom Wort Gottes heute Morgen ermutigen. Gott weiß, was ihr benötigt. Und er will Gutes für dich. Er weiß, was nicht gut ist, und er weiß, was gut ist. Und oft ist das Gute nicht einfach an unseren Emotionen, an unseren Gefühlen zu messen. Nur weil wir uns nicht gut fühlen, muss nicht unbedingt das Urteil Gottes auch sein, nicht gut. Und genauso umgekehrt. So wie es auch bei Adam war. Es war der gute Plan Gottes, der entscheidend war. Und das ist entscheidend. Gottes Plan ist gut und er weiß, was wir bedürfen. Er kümmert sich um seine Kinder. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Vertraue auf Gottes Güte. Er weiß, was du bedarfst. Er kennt die Zeit, er kennt die Mittel, er kennt das Ziel für alles Gute in deinem Leben. Und Sehhilfe, beachte den Wert der Frau. Die Bibel beschreibt die Frau als eine Hilfe in ebenwürdiger Entsprechung zum Mann. Nun, es gibt auch noch viel zu sagen über die Stellung der Frau. Und die Bibel schweigt darüber nicht. Und wir werden, so Gott will, auch nächste Woche einiges dazu hören. Aber die Bibel beginnt hier. Und darauf kommt es mir an. Sie beginnt hier mit einem massiven und ausdrücklichen Einführung, in der der Wert der Frau beschrieben wird. Eva war für Adam nicht nur ein Anhängsel, kein kleiner Bonus im Paradies, kein zusätzliches Willkommensgeschenk. Nein, Eva war seine Entsprechung. Seine Hilfe von Gott, um den höchsten Auftrag Gottes zu erfüllen. Eva zeigte Adam auf, wo er bedürftig war. Und an Eva lernte Adam auch, wo er und wozu er selbst besonders begabt und befähigt war. Gemeinsam, ja gerade in Gemeinschaft, in Zusammenarbeit, im gemeinsamen Wirken, im Reden, Leben, erkannte der Mann immer mehr das Bild Gottes, in welchem Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und in der Frau reflektierte sich das Bild Gottes in einer anderen Weise als im Mann. Gott hat in der Frau andere Dinge betont und stärker sichtbar gemacht von seinem Wesen und andere Dinge stärker sichtbar gemacht von seinem Wesen im Mann. Ist es nicht so, dass wir etwas von der Liebe und Fürsorge und Herzlichkeit Gottes erkennen sollen in der Frau? Gott hat die Frauen einfühlsamer und herzlicher gemacht. Frauen sind Beziehungsmenschen, wie man so sagt. Sie verbinden, sie schaffen Wärme, ganz anders als wir Männer es können. Und gerade darin spiegeln sie etwas von dem Wesen Gottes wider, was bei Männern undeutlicher zu sehen ist. Gott ist Liebe. Er ist voller Erbarmen und Barmherzigkeit, voller Mitleid und Trost. Schaut einfach mal, wie sich die Frauen untereinander begrüßen in unserer Gemeinde. Und wie Männer. Nun, ich bin dankbar, dass es so ist, wie es ist. Aber hier ist ein Unterschied. Oder schaut mal auf eure Kinder. Wenn ein Kind weint, weil es sich wehgetan hat, nach wem ruft es? Zu wem läuft es als erstes? Na, zu der Mama. Nun, es gibt Momente, da rufen die Kinder vielleicht eher nach dem Vater, wenn sie Angst haben, wenn sie Schutz brauchen, wenn sie einen starken Arm brauchen. Aber wer kann ein Kind besser beruhigen? Wer kann ein Kind besser trösten? Oh, Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, Mann und Frau, und das ist sehr gut. Und es zeigt uns etwas von dem sehr guten Wesen Gottes. Und gerade darin wird doch die Schönheit und Herrlichkeit Gottes sichtbarer in dieser Welt. Die Sensibilität, das Einfühlungsvermögen, der Sinn und die Freude an Schönheit bei der Frau. Es ist etwas Gutes. Etwas, was zu schätzen ist. Und darum, Frauen, erkennt und schätzt den Wert und die Hilfe, zu der Gott euch bestimmt hat. In unserer Zeit ist es betrübend. Ihr Frauen, ihr seid unverzichtbar und kostbar und wahre Weiblichkeit, sie lehrt uns Männer etwas über Gottes Güte und Freundlichkeit, aber in unserer Zeit, da werden die Frauen von zwei Seiten angegriffen. Und wahre Weiblichkeit wird von zwei Seiten angegriffen. Zum einen von unverständigen Männern, die die Frau nur als Lustobjekte oder hübsche Anhängsel sehen, sie aber weder achten noch würdigen als eine Entsprechung, als eine von Gott gegebene wertvolle Hilfe. Und das ist schändlich. Und auf der anderen Seite werden die Frauen bedrängt, denn es gibt welche, die einreden, ihr müsst allen beweisen, dass ihr die besseren Männer seid. So als wäre Eva die Version Adam 2.0, die verbesserte Version. Die all das kann, was die Männer können, nur besser. Keine Zusammenarbeit, sondern sie rufen auf, die Männer zu bekämpfen und sich gegen ihre Gaben und Positionen zu behaupten. Und das Resultat ist oft betrübend und zerstörerisch. Viele Frauen verleugnen gerade die Eigenschaften, die sie so einzigartig und so kostbar machen, zu solch einer wertvollen Hilfe machen, und sie kopieren etwas, was sie nicht sind. Und dadurch wird weniger von der Herrlichkeit Gottes im Menschen sichtbar. Erkenne und schätze den gottgegebenen Wert als Frau. Und ihr Männer, erkennt und schätzt den Wert und die Hilfe der Frau als Gegenüber. Wie lange brauchte Adam? Adam brauchte nicht einmal einen einzigen Tag, um zu erkennen und herauszufinden, wie überaus einzigartig und kostbar die Frau ist. Weitaus höher als alle Tiere, die er erforscht hat. Eine ebenwürdige Entsprechung des Mannes. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass wir Männer mit Schuld tragen an viel Not und Verwirrung unter den Frauen wegen unseres egoistischen und selbstverliebten und unverständigen und kindischen Verhaltens und Verständnisses gegenüber Frauen. Wir Männer haben es nötig, anhand der Bibel den wahren Wert der Frauen zu erkennen und zu schätzen. Und das nicht auf die Art und Weise, wie diese Welt den Wert der Frau definieren will. Aber der Wert der Frau steht am Anfang des christlichen Verständnisses vom Menschen. Andrew Fuller, er schreibt: Geh zu den Feinden des Evangeliums und du wirst sehen, wie die Frau entweder zum Sklavenobjekt erniedrigt wird oder niederträchtig umschmeichelt wird für jede Übel, für alle übelsten Zwecke. Aber in einer christlichen Familie sollst du sehen, wie sie mit Ehre und Respekt behandelt wird. Behandelt als ein Freund, als natürlich ebenwürdig, ein Trost für die Sorgen des Mannes, eine Linderung für seine Ängste, ein Partner und Teilhaber der Freude. Die Bibel soll uns eine Sehhilfe sein, den Wert der Frau zu erkennen. Uns zu lernen, sie mit Achtung und Respekt anhand des Wortes Gottes zu behandeln. Und zuletzt erbauende Hilfe. Fördere die christliche Gemeinschaft. Bei der Schöpfung der Frau geht es nicht allein um die Ehe. Nun, da führt es schnell hin. Aber in unserem Text geht es noch nicht zuallererst um die Ehe, sondern es geht um die Notwendigkeit von Gemeinschaft unter Menschen schlechthin. Das Neue Testament betont diese Notwendigkeit auch in der Gemeinde in allerhöchster Weise. Fast 60 Mal gibt es die Aufforderung Jesu und der Apostel, etwas einander, füreinander, gegenseitig, gegeneinander, umeinander zu tun. Nehmt einander auf, ordnet euch einander unter, dient einander, reizt einander an, belehrt und ermahnt einander, vergebt einander, betet füreinander, einer trage des anderen Lasten, ermutigt einander und so weiter. Das Neue Testament ist voll davon. Ein Aufruf zur Gemeinschaft. In der Gemeinschaft der Heiligen sollen die höchsten Tugenden und die besten Eigenschaften und die Gaben gezeigt und gefördert werden, die Gott in dich hineingelegt hat, zu der Gott dich bestimmt hat, mit der Gott dich beauftragt hat. Es ist nicht gut, wenn der Christ allein ist. Das ist das Zeugnis des ganzen Neuen Testaments. Es ist nicht gut, wenn der Christ allein ist. Gemeinde ist so wichtig. Fördere und schätze die christliche Gemeinschaft. Sei selbst eine Hilfe, die deinem Bruder und deiner Schwester in der Gemeinde entspricht. Fülle den Mangel aus, wo ein Bruder oder eine Schwester versucht ist oder einen Mangel leidet. Bringe dich ein, setze dich ein, sei selbst eine Hilfe von Gott, ein Eser, die deinem Bruder oder deiner Schwester entspricht. Dazu helfe uns Gott. Amen.